Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Pit, was machst du Freitagabend? Start RTL Dschungelcamp oder doch lieber Hamburger Stadtderby?
Ich war hin und her gerissen, weil ich liebe das Dschungelcamp. Das ist eines meiner Geheimnisse, eines der dunklen, würde ich mal sagen. Aber das Derby geht natürlich vor. Millerntor-Stadion, klar bin ich da. Es ist ja das erste Derby im Millerntor-Stadion in der Bundesliga seit 15 Jahren. Das hättest du nicht gewusst, ne?
So viel Statistik. Ja, das hast du mir vorher erzählt, von daher wusste ich es auch. Aber ich weiß, dass es das 113. zwischen den beiden ist. Und ich weiß, dass auch ein bisschen Dschungelcamp in diesem Spiel drin steckt, denn ich bin ein Star, holt mich heraus, könnte auch Robert Glatzel vielleicht dann mal rufen noch in dieser Transferphase oder er sagt zu Merlin Polzin, ich bin ein Star, wechsel mich ein.
Hast du dich aber ja tagelang gequält mit diesen Vergleichen zum Dschungelcamp, ne?
Nee, das ging relativ schnell.
Lass uns über Fußball reden.
So ein Schwachsinn fällt mir früh ein, aber
Lass uns jemanden reinholen, der sich mit Fußball auskennt, damit wir hier ein bisschen Fachkenntnisse hier reinholen.
Das hilft in diesem Podcast immer, denn die Frage Dschungel oder Fußball stellt sich bei ihm überhaupt nicht. Er muss arbeiten am Freitag. Sebastian Wolf vom Kicker ist da. Moin.
Moin, moin. Ich bin jetzt völlig überfordert von eurer Einleitung, eurem Intro. Ich hatte ehrlicherweise gar nicht auf dem Schirm, dass das Dschungelcamp ansteht am Freitag.
Du guckst nicht das Dschungelcamp, Sebastian?
Also auf jeden Fall am Freitag natürlich nicht.
Also, wollte ich gerade sagen. Ne?
Da bist du im Stadion. Dein wievieltes Derby ist das?
Boah, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich bin seit 24 Jahren beim Kicker und habe ja den Genuss gehabt, durch die 6 gemeinsamen Zweitliga-Jahre wahnsinnig viele Derbys erleben zu dürfen. Und freue mich natürlich, dass es das jetzt nach August zum zweiten Mal auch wieder in der Bundesliga gibt.
Ich wundere mich, dass das Spiel an einem Abend stattfindet. Normalerweise legt man das Spiel ja sehr gerne, zumindest wenn es am Millerntor stattfindet, an den helllichten Tag, also am Nachmittag, weil ja ein bisschen Polizeiaufgebot nötig ist, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Freust du dich, unter Flutlicht ein Derby zu erleben?
Ja, total. Und ehrlicherweise gab es ja auch die letzten Zweitliga-Derbys schon unter Flutlicht, auch am Millerntor tatsächlich.
Ehrlich?
Und ich finde, natürlich ist das dann nochmal eine besondere Atmosphäre und gibt diesem Spiel eine zusätzliche Würze. Und es ist ja auch, gerade wenn man auf den August blickt, finde ich bei aller Rivalität erfreulicherweise sehr friedlich geblieben. Und das ist hoffentlich dann auch der Maßstab für diesen Freitag.
Aber es ist ja ein Derby mit sehr viel Brisanz. Ne? Es ist schon ein bisschen existenziell aus deiner Sicht auch, weil so schwach platziert waren weder St. Pauli noch der HSV vor einem Derby in der Tabelle in einem Erstliga-Derby.
Das stimmt und trotzdem ist das ja jetzt nicht völlig überraschend. Gerade wenn man auf den HSV blickt und gerade wenn man zum Beispiel auf das Hinspiel blickt, da hätte ich ehrlicherweise im August nicht für möglich gehalten, dass es das Derby dann im Januar in der Konstellation gibt, dass der HSV als Führender zu diesem Derby ans Millerntor reist. Da finde ich, war ja fast ein Klassenunterschied sichtbar und ehrlicherweise hat der HSV sich ja auch so ein bisschen darauf eingestellt, dass es natürlich ein schwieriges Jahr wird. So, und bei St. Pauli, wenn wir uns die Geschichte angucken, ja, da war die Sommervorbereitung richtig gut, da war der Saisonstart richtig gut und dennoch muss man ja auch sagen, dass St. Pauli in der Bundesliga dann eher dem Keller zuzuordnen ist, ist auch keine riesige Überraschung angesichts der wirtschaftlichen Verhältnisse.
Aber hast du dir das so, sag mal, eine Erklärung zurechtgelegt, warum St. Pauli plötzlich so abgestürzt ist mit zeitweise 8 Niederlagen in Folge?
9 waren es ja sogar. Und ich glaube, da gibt es nicht die eine Erklärung, sondern da ist sicherlich eine ganze Menge zusammengekommen. Wenn wir ein bisschen zurückspulen in den Sommer, da war ich total angetan von St. Paulis Vorbereitung damals in Österreich. Da hat man wirklich schon was gesehen, dass das spielerisch sich was tut, dass da so ein nächster Schritt vollzogen wird, so Transfers wie Joel Chima Fujita. Das war ja auch so ein Signal, das waren, glaube ich, Spieler, die St. Pauli in der Vergangenheit einfach tatsächlich nicht hatte. Und dann hat dieser Start das ja auch bestätigt, nicht nur im Derby, auch davor schon gegen Dortmund, danach ein überzeugender Sieg gegen Augsburg. Und dann, glaube ich, hat St. Pauli im Zuge dieser angestrebten Weiterentwicklung so ein bisschen sich selbst verloren. Da war dann plötzlich dieser spielerische Aspekt, der über diesem Lust am Verteidigen stand. Und plötzlich ging das so ein bisschen dahin. Da war die erste Niederlage in Stuttgart, die war dann irgendwie noch ganz okay. Gegen Leverkusen hat man sich dann ja nicht nur vorgegaukelt, sondern es war eigentlich so, dass es die beste Saisonleistung war, trotz einer 1-2 Niederlage. So, und irgendwann wurden aber auch die Spiele schlechter. Die Ergebnisse blieben schlecht und dann ist so ein Strudel entstanden, wo St. Pauli nur ganz mühsam rausgekommen ist. Und was mich gewundert hat wiederum, ist, dass es Alexander Blasin dann doch gelungen ist, mit so einem Schritt zurück, sprich wieder eigentlich erstmal nur hinten dicht, dann doch wieder ganz, ganz langsam in Minischritten nach vorne zu kommen. Ich finde, das ist vor der Winterpause dann ergebnistechnisch geglückt. Und wenn man sich jetzt die ersten Spiele im neuen Jahr anschaut, dann finde ich, ist es auch von den Leistungen her wieder geglückt.
Zwei Fragen zu Blessin direkt, zum Trainer. Hast du das Gefühl, dass er die Lage im Griff hat? Erstens. Und zweitens, wie sicher sitzt er im Sattel?
Ja, ich habe das Gefühl, dass er die Lage im Griff hat. Ich glaube, dass St. Pauli die Situation um den Trainer herum neu bewertet hätte, wenn jetzt vor der Winterpause nicht ergebnistechnischer Turnaround geglückt wäre. Da waren ja inklusive des Pokalspiels in Gladbach dann vier Spiele oder vier Pflichtspiele ohne Niederlage. Das war, glaube ich, wichtig. Wenn es da wirklich so ausgeklungen wäre und so dahin gegangen wäre im alten Jahr, dann hätte man im Winter sicherlich die Trainerfrage diskutiert, obwohl eigentlich Oke Göttlich und Andreas Bonnemann grundsätzlich total überzeugt von Alex Blessin sind. Jetzt, glaube ich, diese Ergebnisse vor Weihnachten und jetzt auch diese wirklich, wie ich finde, sehr guten Leistungen in Wolfsburg und Dortmund, die ersticken eigentlich eine Trainerfrage auf St. Pauli.
Es gab ja diesen Streit zwischen Irvine und dem Aufsichtsrat. Hat das Auswirkungen auf die Mannschaft gehabt oder war das nur ein Zufall, dass die zwei aneinander geraten sind? Und wie ist die Situation jetzt gerade?
Na, das war ja eher so ein Thema drumherum, das halt seit Sommer schwelte. Da war die fehlende Haltung oder zumindest die Haltung von Jackson Irvine im Nahostkonflikt, den er immer wieder ja in den sozialen Medien propagiert hatte. So, und das hat natürlich so ein bisschen Unruhe außenrum gebracht und sicherlich war dieses Posting vom Aufsichtsratsmitglied René Born kein Zufall. Und trotzdem glaube ich, in die Mannschaft hat das keine Unruhe getragen und Jackson Irvine hat ja nun auch nach seinem Comeback ganz klar wieder eine tragende Rolle gespielt, eine stabilisierende Rolle gespielt. Und ehrlicherweise war das etwas, was mir viele gar nicht so zugetraut haben, weil zu Saisonbeginn, und da sind wir wieder bei diesem Ausgangspunkt Derby im August, da war James Sands und Fujita die neue Doppelsechs und alle haben gesagt, boah, St. Pauli, das ist jetzt ein ganz anderes St. Pauli, die Spieler jetzt viel besser brauchen, die den Irvine überhaupt noch. So, dann hat man aber gesehen, als es dann mit St. Pauli so ein bisschen dahin ging und Irvine dann zurückkam, ja, sie brauchen ihn noch. Mhm.
Dann lass uns mal auf den anderen Hamburger Verein gucken, weil dieses Spiel, dieses Duell da zu Beginn der Saison ja so eine kleine Trendwende eingeleitet hat. Du hast es eben schon angedeutet in Richtung St. Pauli, auch wenn es ja jetzt nicht direkt sofort der Negativlauf begann. Da gab es ja noch das Spiel gegen Augsburg. Aber beim HSV ist es ja dann in die andere Richtung gegangen und zwar deutlich besser, weil man dann den Kader danach richtig zusammen hatte, mit dem Merlin Polzin dann arbeiten konnte. Oder wo siehst du den Weg der Besserung beim HSV begründet?
Also eindeutig waren die Nachverpflichtungen von Luka Vuskovic, Sambi Lokonga und Fabio Vieira ein ganz entscheidender Mosaikstein. Auch da muss man ja ein bisschen zurückspulen in die Vorbereitung. Der HSV hat im Sommer begonnen, wirklich diesen Aufstiegskader umzukrempeln und auch die Idee von Fußball umzukrempeln. Und wenn wir auf dieses August-Derby gucken, dann sah das ja einfach noch sehr, sehr hölzern aus. Der HSV hat es schon geschafft, aus einer Ballbesitzmannschaft eine Mannschaft zu werden, die einigermaßen kompakt und stabil verteidigen konnte. Aber damals bestand diese Doppelsechs noch aus Nikolai Remberg und Nicolas Capaldo. Und das waren natürlich zwei, die eher übers Zerstören, eher übers Arbeiten kommen. Und da fehlte diese ja Kreativität und Idee nach vorne. Und wir sehen jetzt, egal ob dann am Ende Sambi Lokonga oder Fabio Vieira an der Seite von Remberg spielen. Erstens, Remberg kann halt nicht nur Rambo sein, sondern durchaus auch einen gepflegten Ball spielen und eine Struktur geben, wenn er einen starken Fußballer an seiner Seite hat. Und ich denke, diese Kombination Remberg und einer von diesen beiden, die war ganz entscheidend, dass das HSV-Spiel funktioniert, dass halt auch vor allem dieses Spiel nach vorne getragen werden kann. Und natürlich müssen wir über Luka Vuskovic wahrscheinlich nicht großartig Worte verlieren. Das ist ein Spieler, der den HSV natürlich besser macht, der wahrscheinlich für eine Mannschaft, die im Abstiegskampf ist, eigentlich viel zu gut ist.
Die Umstellung von der Viererkette auf eine Fünferkette hatte ja das Ziel, etwas stabiler zu sein in der Bundesliga, als man es halt von der gesamten Spielweise in der zweiten Liga benötigt hat. Hat allerdings auch zur Folge, dass es nur eine einzige Mannschaft gibt in der Bundesliga, die weniger Tore geschossen hat als der HSV, ist übrigens St. Pauli, also schönes Omen dann für das Derby am Freitag. Ist das große Problem des Hamburger SV, dass man zwar überlegen ist, wie beim 0:1 gegen Wolfsburg oder jetzt beim 0:0 gegen Gladbach, aber eben aus diesen Torchancen nichts macht. Also dass man kreiert ja genug Torchancen, aber man hat ja keinen Killer vorne drin.
Eindeutig, du sagst es, es fehlt dieser Killer vorne drin, dieser zielstrebige, treffsichere Mittelstürmer. Und damit ist aber eigentlich auch beantwortet die Frage, ob es am Spielsystem liegt, weil ich finde, so kompakt und so verhalten das Ganze nach vorne, außer zu Saisonbeginn, so sehr hat es der HSV ja geschafft, jetzt im letzten, ich sag mal so seit Oktober, November, das Spiel auch wirklich wieder nach vorn zu tragen. Wenn wir auf Jean-Luc Tompe gucken, der hat jetzt auch gegen Mönchengladbach wieder drei Flanken von links reingeschlagen, die dann am Ende keinen Abnehmer finden. Aber ich glaube, an der Ausrichtung, in der Idee, wie der HSV Fußball spielen will, liegt es inzwischen nicht mehr. Ich finde, der HSV hat fußballerisch große Fortschritte gemacht innerhalb dieser Bundesliga-Saison. Es fehlt tatsächlich einfach dieser Knipser.
Aber den Knipser gibt es ja eigentlich im Kader. Ne? Man muss ihn nur aufstellen, wenn er nicht verletzt ist.
Ganz genau, Robert Glatzel hat gegen Stuttgart dann im November seine Chance bekommen, hat sich dann ausgerechnet bei seinem Torschuss verletzt. Seitdem ist er raus, jetzt hat er gegen Mönchengladbach so ein 10-Minuten-Comeback gefeiert. Und Merlin Polzin hat es auf der Pressekonferenz am Mittwoch gesagt, gegen St. Pauli sind dann sicherlich schon wieder ein paar Minuten mehr drin, aber sicherlich noch kein Startelf-Einsatz.
Glaubst du, dass er bleibt?
Ich glaube schon, es gab jetzt Gerüchte über eine Anfrage aus Belgien oder sogar möglicherweise mehrere Anfragen aus Belgien. Robert Glatzel hat sich eigentlich klar bekannt im Sommer, wo die Situation für ihn ja fast noch aussichtsloser war als jetzt, obwohl nun Damien Downs dazu gekommen ist. Aber ich glaube eigentlich schon, dass er seine Perspektive und auch seine Einsatzzeiten in der Rückrunde bekommen kann.
Verzweifelst du manchmal an Königsdörfer?
Ich muss ja journalistischen Abstand oder journalistische Distanz wahren.
Ich habe dich auf dem linken Fuß erwischt.
Und bin natürlich überhaupt nicht. Ich stehe auf beiden Füßen und bin natürlich ja nicht aus der Fanperspektive, sondern aus der Reporterperspektive. Was heißt verzweifeln? Also Ransford Königsdorfer, finde ich, hat zu Saisonbeginn wirklich überzeugt und diese Aussagen, die Merlin Polzin immer getätigt hat, übers Anlaufverhalten, über seine Laufwege, dieses Seitenüberlagern, das hat, finde ich, Anfang der Saison funktioniert und da hat man das irgendwie dann auch kompensiert, dass er nicht trifft. Inzwischen, finde ich, fehlt ihm auch dieses Läuferische und dieses Giftige und deswegen ist er, finde ich, momentan keine Verstärkung für den HSV.
Man hatte sich ja von Paulsen viel mehr erhofft vorne im Sturm. Der ist ständig verletzt, obwohl er zwischenzeitlich auch ein sehr schönes Tor gemacht hat. Man hat deswegen im Winter jetzt Downs verpflichtet. Ist das die Lösung?
Also wenn wir über Damien Downs reden, dann reden wir fast über die gleichen Geschichten, über die gleichen Themen wie über Königsdörfer zu Saisonbeginn. Er trifft nicht. Er hatte jetzt auch sowohl in Freiburg als auch gegen Mönchengladbach eigentlich Abschlusssituationen, wo er zum Beispiel in Freiburg einen schlechten ersten Kontakt hat und sich damit eine sehr, sehr gute Chance selber verbaut. Er hat gegen Mönchengladbach zweimal in aussichtsreicher Position nicht getroffen. Aber Polzin lobt sein Anlaufverhalten, sein Tiefgang, also genau die Königsdörfer-Themen. Da muss schon noch mehr kommen, gerade in dieser Präsenz im Strafraum und in der Abschlussqualität. Aber sicherlich ist es nach zwei Spielen ein bisschen zu früh, jetzt über Damien Downs den Stab zu brechen, zumal man natürlich auch berücksichtigen muss, dass er in Southampton wenig gespielt hat. Klar ist aber, der HSV braucht jetzt eine funktionierende Mittelstürme.
Und gerade jetzt natürlich auch im Spiel gegen St. Pauli, wo ja dann jemand wie Bobby Glatzel, der ja in der zweiten Liga 3 Tore, glaube ich, und 2 Assists geleistet hat, gerade gegen St. Pauli ein absoluter Experte wäre. Also mehr als ein Joker-Einsatz ist nicht drin, aber den wird er auf jeden Fall kriegen.
Da würde ich von ausgehen. Das hat der Trainer ja auch gesagt, dass er weiß, dass Bobby Glatzel diese Derby-Erfahrung hat und auch diesen Derby-Hunger. Also, dass der im Kader stehen wird, da würde ich von ausgehen.
Jetzt bist du, wie du schon gesagt hast, seit 24 Jahren beim Kicker. Warst du immer zuständig für die Nordclubs?
Ja, tatsächlich. Ich habe bei der Hamburger Morgenpost schon den HSV und St. Pauli betreut und bin dann auch eigentlich in dieser Rolle zum Kicker gewechselt.
Aber für wen drückst du denn die Daumen oder darfst du dir das gar nicht erlauben?
Für Eintracht Braunschweig.
Jetzt wird's vogelwild. Warum Eintracht Braunschweig? Erklär uns das.
Ich komm aus der Region und bin tatsächlich, auch das ist wahrscheinlich wirklich ein bisschen vogelwild, aber ich kann es nicht ablegen. Ich bin glühender Anhänger von Eintracht Braunschweig. Damit mache ich mich völlig unangreifbar fürs Hamburg Derby.
Ja. Aber trotzdem.
Das ist nicht die Antwort, die du hören wolltest, ne?
Nee, also ich will ja gar nichts hören. Ich will ja hören, wie du fühlst. Ich stelle mir da nur Folgendes vor: Wenn du dann für beide Clubs zuständig bist, kann man ja sich auch gegen Sympathien nicht wehren. Wo ist es einfacher für dich zu arbeiten als Kicker-Redakteur? Bei welchem Verein?
Das kann man so nicht sagen. Ich kann eher sagen, was schwieriger ist, weil es natürlich tatsächlich so ist, wenn ich einen negativen HSV-Bericht schreibe. Dann kommt schon mal von HSV, du bist ja auch der St. Pauli-Reporter. Und umgekehrt, wenn ich negativ über St. Pauli berichte, dann hört man sich da auch schon mal, ja gut, du bist ja auch eine Rothose.
Also das ist ja ein größeres Kompliment, kannst du als Reporter ja gar nicht haben, ne?
Ja, hast du gesagt.
Ja, ja, ich kenne das ja noch aus meiner Watz-Zeit da. Wenn du zu viel Schwarz-Gelb gemacht hast in der Zeitung, dann haben sich die Schalker gemeldet. Und wenn du zu viel Schalke gemacht hast, haben sich die Borussen gemeldet. Das ist ja, du bist ja immer hin und her gerissen. Die haben das zentimeterweise ausgerechnet, wer über was wie viel mehr berichtet hat. Ne?
Also zufrieden sind die Vereine wahrscheinlich mit der Berichterstattung ja nie. Und das ist ja wahrscheinlich auch so ein bisschen unser Berufsrisiko. Und ehrlicherweise ist ja auch so, wir müssen immer nur da oben sitzen und dann sagen, was alles schiefgelaufen ist und müssen keine Entscheidung treffen. Deswegen sind wir wahrscheinlich auch so beliebt.
Ja, wir wollen die Gelegenheit ja nutzen, weil du schon so ein alter Hase bist und wirklich die Vereine gut kennst, aber auch das Reporterleben. Hat sich dein Beruf sehr geändert zu dem, wie du vielleicht vor 20 Jahren noch über das Derby berichtet hast?
Ja, ich würde fast sagen, dass es ein anderer Beruf ist. Also gerade als ich dann zum Kicker gewechselt bin, waren wir ja tatsächlich noch eine Wochenzeitung. Die Beiersdorf hat immer so schön charmant zu mir gesagt, du musst nur einmal die Woche arbeiten. Dabei war es ja immerhin zweimal die Woche.
Ja. Erscheinungstag. Montag und Donnerstag, wie sich die Eltern unter uns erinnern. Ja.
Und das hat sich natürlich total verändert. Ihr wisst es ja selber auch, wir machen täglich online, wir machen Videos, wir machen Podcasts. Also das hat sich schon verändert und ist ein Transformationsprozess, der aber auch total spannend ist. Und ich habe tatsächlich angefangen bei der Morgenpost, man kann sich es kaum vorstellen, da bin ich noch mit St. Pauli zum Auswärtsspiel nach Cottbus gefahren und habe vorher in der Redaktion ein Platztelefon mitgenommen, weil unsere Sekretärin uns einen Anschluss im Stadion bestellt hat. Und ich musste dann dieses Telefon dann in Cottbus in die Steckdose stecken, damit ich meine Texte durchtelefonieren kann. Also ja, die Zeiten haben sich geändert.
Aber ja. Es hatte schon Tasten, ne? Kein Wählscheibentelefon.
Nee, es hatte keine Wählscheibe. Es war ein modernes Tastentelefon.
Hat sich auch im Umgang mit den Spielern etwas für dich geändert?
Ja, klar. Also ich bin 99 zum Mopo, da gab es als erstes mal die Telefonliste von allen HSV-Spielern und sogar die Handynummern der Frauen teilweise darauf oder die Festnetznummern. Natürlich war der Draht Ende der 90er auch noch in den frühen 2000ern deutlich näher, als es das jetzt ist. Das hat sich verändert. Die Vereine und auch die Spieler haben ja auch so ein bisschen die Ambition, dann Dinge selbst zu machen, sei es über ihre Social-Media-Kanäle. Und man muss leider sagen, wir sind nicht mehr so nah dran, wie wir es sicherlich mal waren.
Bedauerst du das?
Ja, schon. Also das war natürlich irgendwie ein anderes Miteinander. Aber es war natürlich, muss man da ehrlicherweise sagen, wir waren natürlich auch viel weniger, als es jetzt sind. Und wahrscheinlich ist das so ein, gibt es nicht den einen oder den anderen Grund dafür, sondern auch das ist, glaube ich, ein Zusammenspiel von ganz vielen Themen, die da zusammengekommen sind, dass es heute halt so ist, wie es ist.
Wenn man in die Bundesliga schaut oder auch in die zweite Liga, dann sieht man ja, dass viele kleine Vereine sehr erfolgreich sind. Ne? Also Heidenheim ist zwar jetzt auch im Abstiegskampf, ist ja klar, aber sie haben den HSV mal in der zweiten Liga abgehängt, sind aufgestiegen. Elversberg drängt nach oben. Das ist ja schon eine Entwicklung, weil man dort wahrscheinlich, so vermute ich mal, ruhiger arbeiten kann. Ist es deswegen für Traditionsvereine, die so groß und wichtig sind wie der Hamburger SV, deswegen schwieriger, weil viel mehr Leute mitreden im Verein, aber natürlich auch via Medien genauer hinschauen und deswegen auch manchmal, sag mal, auch Druck von außen ausüben und deswegen die Vereine viel mehr in Erklärungsnot sind. Glaubst du, dass es Traditionsvereine schwieriger haben, manchmal sich zu behaupten gegenüber den Kleinen?
Also das kann situativ so sein. Ich fände aber, dass die Argumentation alleine ein bisschen zu einfach wäre und es auch vor allem den Verantwortlichen der Traditionsvereine zu einfach machen würde, weil wenn man jetzt ganz konkret auf den HSV blickt, dann muss man ja sagen, dass der HSV zwischenzeitlich da gelandet ist, wo er war, nämlich in der zweiten Liga und das ganze 7 Jahre, das hatte ja einfach auch Gründe und die lagen ja nicht an den Medien und an der Außendarstellung, sondern einfach daran, dass gerade so in diesen Jahren, ich sage mal ab 2010, handelte Personen eine Vielzahl von falschen Entscheidungen getroffen haben. Und gerade beim HSV habe ich es immer so wahrgenommen, immer wenn man nochmal so eine Abzweigung hatte, zwischen zwei Personalien zu wählen und vielleicht die Abbiegung in die richtige Richtung zu nehmen, dann hat man eigentlich verlässlich immer die falsche Richtung gewählt. Und das hat sich ja eigentlich erst in den letzten Jahren wieder gedreht. Und wenn man jetzt auf die letzten 1,5, 2 Jahre schaut, dann finde ich, dann ist ja der HSV auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Größe und Tradition eben nicht vor Erfolg hemmt. Und ausgerechnet mit Merlin Polzin, also einem Trainer Eigengewächs und einem gebürtigen Hamburger, der ja doch sehr unprätentiös daherkommt, ist es gelungen, diesen Tanker wieder in die richtige Richtung zu drehen. Deswegen finde ich, mit einer Klarheit in der Kommunikation, mit einer Klarheit und Akribie in der Arbeit, können natürlich auch große Vereine erfolgreich sein.
Wir drei haben uns ja entschieden, nicht über Stefan Kunz zu reden. Das finde ich auch in Ordnung, weil es ein schwebendes Verfahren ist. Also da, glaube ich, haben auch alle Zuhörer Verständnis dafür. Aber wir können ja ganz allgemein sprechen. Was macht das Management des HSV denn jetzt besser als das Management vielleicht vor 10 Jahren, als die Malaise so begonnen hat, in der zweiten Liga zu landen?
Ich glaube, dass es vor allem gelungen ist, einen realistischen Blick auf die ganze Lage zu haben. Und natürlich muss man sagen, diese finanzielle Konsolidierung unter Erik Huber ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Mosaikstein. Und ja, wie gesagt, schon dieser Realitätssinn. Und dann können wir doch mal kurz auf Stefan Kunz auch kommen. Der hat das ja auch gepredigt, auch nach dem Aufstieg zum Beispiel gepredigt, dass er gesagt hat, es muss in die Köpfe, dass der HSV nach 7 Jahren eben ein normaler Aufsteiger ist, auch wenn die Größe wahnsinnig ist. Und ich glaube, in diesem ersten Jahr diese Sinne dafür zu schärfen, dass es für den HSV nur darum gehen kann, irgendwie in der Liga zu bleiben, das war ein ganz entscheidender Schritt für die Außenwirkung. Dann wiederum muss man sagen, wenn es der HSV schafft, in diesem Jahr drin zu bleiben, dann hat er, glaube ich, wiederum auch andere Möglichkeiten als zum Beispiel, wie du ansprichst, ein 1. FC Heidenheim, weil dann natürlich die Wucht und die Wirtschaftskraft in der ganzen Stadt und die Größe des Vereins die Möglichkeit ergibt, diesen Rückstand, den man momentan auch auf Vereine wie Mainz oder Augsburg hat, das will man in Hamburg ja nicht hören, das ist aber Fakt, dann glaube ich, können diese Schritte schneller aufgeholt werden.
Es haben sich ja viele Trainer versucht, ganz unterschiedlicher Herkunft und Typen. Und am Ende hat es Polzin gemacht. Was zeichnet Polzin aus?
Fachwissen, Akribie und eine, wie ich finde, unheimliche emotionale Intelligenz. Dem nimmst du das ab, was er sagt. Und das, finde ich, sieht man gerade. Zum Beispiel, wir hatten jetzt schon das Thema Robert Glatzel. So ähnlich war es ja auch zum Beispiel mit Sebastian Schonlau. Ich glaube schon, dass es in Robert Glatzel kocht. Ich glaube auch, dass es in Sebastian Schonlau oder Jonas Meffert gekocht hat, wenn das Spieler sind, die ja das Haus dann quasi aufbauen, aber nicht mit einziehen dürfen, zumindest nicht richtig, oder nur noch ein Nebenzimmer haben. Aber er schafft es halt mit einer ehrlichen Kommunikation und mit einer klaren Kommunikation dann doch diese Leute irgendwie mitzunehmen oder zumindest dann, wie im Fall Meffert oder Schonlau, dann zu verabschieden, aber ohne böses Blut. Und ich glaube, das zeigt halt sehr viel von seinen Qualitäten.
Aber ist es nicht auch eine gefährliche Situation jetzt gerade, auch wenn beim HSV alle davon überzeugt sind, also Klassenerhalt ist das, was wir in dieser Saison erreichen müssen, viel mehr wird auch nicht gehen. Aber wenn man jetzt in so einer Situation steht, eben kaum Tore schießt und die Ergebnisse zwar immer knapp sind, aber man vor allem lobt, ja, das sieht aber alles trotzdem ganz gut aus. Nur wenn die Punkte am Ende nicht kommen, dass das ihm vielleicht dann irgendwann auch noch zum Verhängnis werden könnte. Wie viel Geduld hat man denn beim HSV, wenn das Thema Klassenerhalt nicht frühzeitig vielleicht gesichert ist?
Naja, also dass das bis zum Schluss ein Tanz auf der Rasierklinge oder ein Ritt auf der Rasierklinge wird, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Das wusste man auch vorher. Und ich finde, wenn man sich die Vorbereitung angeschaut hat, dann musste man ja befürchten, dass dieser Tanz von einer ganz anderen Seite aufgeführt wird, nämlich dass der HSV der Musik lange hinterher rennt. Dass sie jetzt sogar überm Strich stehen und das ist ja schon verlässlich seit einigen Wochen, habe ich persönlich nach der Vorbereitung und den beiden Trainingslagern, wo ich mit vor Ort sein durfte, nicht für möglich gehalten. Nichtsdestotrotz hast du natürlich völlig recht, das ist eng, das bleibt eng und ohne Tore wird es auch verdammt schwer. Und da sind diese augenblicklichen 4 Punkte Vorsprung vielleicht sogar ein bisschen trügerisch. Trotzdem glaube ich, dass die Geduld mit dem Trainer da ist, weil einfach eine Überzeugung in diesen Weg da ist und weil ja auch einfach eine Entwicklung sichtbar ist. Die darf natürlich nicht abreißen, aber solange diese Entwicklung sichtbar sein wird, wird auch die Überzeugung und die Geduld in den Trainer da sein.
Tut sich noch was auf dem Transfermarkt?
Na, zumindest mal jetzt mit der Torwartverpflichtung eine weitere Baustelle geschlossen und daher auch sogar perspektivisch eine Baustelle geschlossen, weil der Vertrag von Sander Tangvik eben länger gilt, als der von Daniel Peretz gegolten hat und weil man mit so einem 23-jährigen norwegischen Nationaltorhüter auch perspektivisch eine echte Konkurrenzsituation für Daniel Heuer-Fernandes geschaffen hat. Der ist 33, sein Vertrag läuft aus. Es soll jetzt, wenn dann die Transferperiode beendet ist, mit ihm wieder gesprochen werden über einen neuen Vertrag. Und trotzdem ist da jetzt eine richtige Konkurrenzsituation und glaube ich auch, wenn man den Experten aus Norwegen Glauben schenkt, auch eine vernünftige Lösung gefunden worden.
Also man hört nur Gutes über den neuen Torwart. Für Heuer-Fernandes ist das aber eine Rückkehr eines Millantor-Stadion. Da hat er damals beim letzten Gastspiel einen schönen Bock geschossen. Wir erinnern uns vielleicht bei kaltem Wetter irgendwie den Ball, ja, war das ins eigene Tor, wie auch immer, das war ein schöner Bock, den er geschossen hat. Danach kam er in eine große Krise hinein und seine Position stand wirklich in Frage. Macht ein Torwart so etwas aus oder steckt er sowas weg, dass er genau da jetzt 2 Jahre später zurückkehrt?
Wir werden die Frage am Freitagabend dann beantworten.
Ja, ja, ist ja klar. Generell. Das ist ein bisschen Glaskugelbereich jetzt, ja.
Dann gucke ich mal in die Glaskugel und sage, du hast recht, Daniel Heuer Fernandes hat das damals so ein bisschen aus dem Tritt gebracht. Das war natürlich auch noch dann der berühmte Walterball. Also wir erinnern uns, Guy Ramos und ich glaube Sebastian Schono haben sich den Ball hinten zweimal zugespielt und dann sollte Daniel Heuer Fernandes ja in die Position nach vorne laufen und Guy Ramos hat den Ball zur Torlinie zurückgespielt und dann hat er ihn halt reingedroschen, weil eben ein Hügel und ein Schneehügel da war. Und trotzdem, wenn wir jetzt mal auf diese Situation im Sommer blicken, wo ja Daniel Heuer Fernandes als Aufstiegsheld mit Daniel Peretz einen Rivalen quasi an die Seite gesetzt bekommen hat, manche glauben ja sogar vor die Nase gesetzt bekommen hat, weil Peretz hat dann ja später eigentlich auch klar gesagt, dass vereinbart gewesen wäre, dass er spielt oder zumindest eine große Chance hat zu spielen, da ist Heuer Fernandes wirklich sehr, sehr gut mit dieser Drucksituation umgegangen. Und ich erinnere mich an das Spiel bei Sturm Graz nach Vorbereitung. Da sickerte dann am Nachmittag die Meldung durch, Peretz ist in Hamburg gelandet, bevor der HSV in Graz spielte. Und da hat Heuer Fernandes wirklich ein herausragendes Spiel gehabt und den HSV vom absoluten Debakel bewahrt. Deswegen glaube ich, diese Nervenstärke, die er jetzt bewiesen hat und diese Mentalität, sich so einer Konkurrenzsituation zu stellen, die wird ihn auch, die wird ihm auch helfen, jetzt am Millern-Tor bei der Rückkehr in dieses Tor zu helfen,
so,
da Malte, nicht zu wackeln.
Malte, dein Auftritt mit der Glaskugel.
Da jetzt die Glaskugel ja schon mal auf dem Tisch liegt, kannst du gleich nochmal reingucken, weil wir haben ja die Statistik vorliegen, dass der FC St. Pauli noch kein Erstliga-Heimspiel gegen den HSV gewonnen hat in der Geschichte dieses Derbys. Sieglos in 8 Duellen, negativer Bundesliga-Rekord übrigens. Bauen Sie den aus oder wie glaubst du, wird's ausgehen am Freitagabend?
Das ist jetzt der langweiligste aller Tipps, aber ich glaube tatsächlich an einen Unentschieden, 1-1. Das könnte man mir unterstellen, ich will es mit niemandem verscherzen.
Das tue ich.
dann nehme ich diese Unterstellung an und bleibe trotzdem bei meinem Tipp. Ich glaube halt tatsächlich, und dann will ich es auch begründen, damit es nicht nur wie eine Ausrede klingt, so wenig wie St. Pauli Favorit war im Hinspiel, weil sie einfach eine Top-Vorbereitung und einen Lauf hatten, so wenig sehe ich jetzt den HSV als Favoriten, weil sie in der Tabelle über St. Pauli stehen. Ich finde St. Pauli, das habe ich ja schon gesagt, jetzt in diesen Auswärtsspielen in Wolfsburg und Dortmund wirklich gute Auftritte hingelegt hat, dass sie es geschafft haben, ihr eigenes Spiel nach vorne zu tragen, ohne dabei die Stabilität zu verlieren. Und das war ja eigentlich dieses große Problem in der Hinrunde. Und man muss natürlich auch sagen, dass zweimal Schiedsrichterentscheidungen in beiden Partien wirklich eine Rolle gespielt haben. Deswegen sehe ich St. Pauli aktuell von den Auftritten her nicht wie ein Tabellenletzten und deswegen kein Favoriten im Derby. Ich reicht dir die Begründung für das 1-1?
Ja, doch, super klar. Begründung, ja.
Auf jeden Fall. Ich sage, der HSV gewinnt 1-0. Bobby Glatzel, ich glaube ja an solche ausgerechneten Spiele, von daher.
So, und jetzt komm ich mit meiner waghalsigen These und will es auch begründen. Ich glaube, dass St. Pauli 2-0 gewinnt. Das hat aber etwas mit meinem Zweckoptimismus, Pessimismus zu tun. Wenn es nämlich so kommt, kann ich sagen, ich habe es ja gleich gesagt, wenn es anders kommt, freue ich mich dann schon ein bisschen, dass ich daneben lag. Insofern gehe ich immer aus meinem Tipp als Gewinner heraus.
Ja, guck mal, Shitstorm bitte jetzt unter dem Podcast hier bei YouTube. Da könnt ihr Pitt bis morgen Abend dann noch dafür dissen vielleicht oder dafür bejubeln. Das werden wir alles sehen. Kommentare gerne genommen unter unserem Podcast. Vielen Dank an Sebastian Wolf, dass du da warst und uns auf das Derby vorbereitet hast.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Wir sehen uns am Freitagabend am Millern-Tor.
Jawohl. Ciao, ciao.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.